das niedersächsische Landgestüt Celle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Was sind die Aufgaben eines Landgestüts? Wer sind die Menschen dahinter? Welche Herausforderungen gibt es? Wir machen eine Reise durch die Geschichte des Zeller Landgestüts und blicken hinter die Kulissen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir hatten eine kleine Pause und deshalb freuen wir uns jetzt ganz besonders auf dieses Comeback. Und wir haben bei dem Comeback gleich auch ganz, ganz spannende Gäste. Bei uns sind die Geschwister Lisa und Mathis Röckener. Und wer sie nicht aus Social Media kennt oder von beeindruckenden Shows, die beiden stehen für Horsemanship, für Vertrauen und Harmonie in der Pferdeausbildung. Und sie sind in diesem Jahr auch die Gäste bei der Zeller Hengstparade vom 3. bis 5. Oktober.
Ja, und wir sind ganz, ganz stolz, dass wir euch beide für die Hengstparade gewinnen konnten. Wir haben nämlich nur Gastschaubilder einmal und die auch nur mit euch, weil wir gesagt haben, wenn, dann machen wir richtige Gastschaubilder.
Das ist eigentlich eine richtige Premiere fast schon bei euch, ne?
Hengstparade ist eine Premiere. Wir haben ja immer mal Gastschaubilder, aber diesmal haben wir gedacht, nehmen wir mal was ganz Besonderes. Und ich habe euch natürlich auch schon ein paar Mal gesehen und freue mich, dass ihr nicht nur Einzelshow jeder für sich macht, sondern dass ihr auch gemeinsam als Geschwister bei uns auftretet. Und vielen Dank, dass wir heute bei euch sein dürfen.
Sehr gerne. Wir freuen uns, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank, dass wir euch hier sogar bei euch zu Hause besuchen dürfen. Wir haben vorhin schon einmal einen Blick in den Stall geworfen, eure Pferde gesehen. Hier im wunderschönen, ja, Osnabrücker Land, kann man ja sagen. Was verbindet euch denn mit dem Landgestüt?
Ja, also ich habe ja schon eine relativ besondere Verbindung gerade dazu. Vor allen Dingen seit diesem Jahr. Es war ja gerade im Januar die Veranstaltung Röckeners at Night. Und da haben wir uns ja irgendwie, oder ich mir in den Kopf gesetzt, ich würde total gerne mit einem ganz tollen Hengst diesen Showabend eröffnen. Denn ja, ich habe tolle Pferde, aber ich habe nicht so ausdrucksstarke Hengste, wie das zum Beispiel das Landgestüt hat.
Ein Traum, ja.
Ja, das war wirklich für mich immer noch. Ich habe vorher noch dran gedacht, weil ich ja wusste, der Termin steht heute an, und habe noch ein bisschen im Archiv geschaut und mir nochmal den Ritt angeguckt. Sicherlich kein Profiritt, aber für mich das höchste der Gefühle, was ich in der Dressur je machen durfte. Und da kam mir der Kontakt damals zustande, und der Emilio Sanchez ist immer noch in meinem Herzen.
Ja, ist ein ganz, ganz tolles Pferd. Toller Hengst, das verstehe ich. Ja. Ich habe ihn gestern sogar noch auf dem Turnier gesehen.
Guck und mal.
Eine coole Socke und wunderschön, ja. Und auch beeindruckendes Dressurpferd.
Genau, also von daher, man kennt es ja, auch vorher kannten wir natürlich das Landgestüt, und auch unsere Eltern waren mit denen damals schon mal da. Aber das ist jetzt schon eine ganz besondere Verbindung.
Und man muss sagen, Kettenkamp ist ja auch nicht so weit entfernt von unserer großen EU-Besamungsstation in Ankommen.
Das ist richtig, genau. Hier sind wir nämlich heute in Kettenkamp, und ja, das ist euer Zuhause. Hier hat alles begonnen. Erinnert ihr euch noch, wann euch das Pferdevirus befallen hat? Also wann hat die Leidenschaft für Pferde begonnen bei euch?
Das ging auf jeden Fall sehr früh los. Also wir sind ja jetzt gerade hier auf dem Hof von unseren Eltern, und die haben schon immer Pferde. Und mein Papa ist auch seit über 30 Jahren mittlerweile Hufschmied. Und daher kenne ich auch gerade so den Bezug zum Zeller Landesgestüt, weil ihr habt es gerade schon gesagt, hier in Ankommen haben wir direkt die Besamungsstation. Und das ist von unserem Hof da hinten durch den Busch 5 Minuten, wenn überhaupt. Also die Station kennt man einfach. Wir waren vor ein paar Wochen gerade noch da zur Fohlenschau und haben da ein bisschen spekuliert, was dieses Jahr so rumläuft.
Ja, wir haben ja auch mal einen Podcast gemacht in Ankommen. Also,
ach so, ja,
wart ihr ja nicht weit weg. Nee. Können wir sehr empfehlen. Also ist auch noch drin in unserer Library.
Das ist alles sehr nah dran auf jeden Fall. Und dadurch, dass wir hier einfach mit den Pferden groß geworden sind, gibt es eigentlich immer so eine Highlight-Story von mir zumindest. Ja. Denn wir hatten nicht nur Pferde, sondern auch einen Esel. Und bei mir war das früher so, ich wollte einfach partout keinen Mittagsschlaf machen. Und dann haben meine Eltern mich einfach immer auf diesen Esel gesetzt und sind mit mir spazieren gegangen. Und der Esel hatte auch keinen Sattel, sondern er hatte, ehrlich gesagt, einfach einen Gurt. Und das war ein Gurt von tragenden Stuten mit so einem großen Überrollbügel, damit die sich nicht wälzen können.
Ja.
Und da wurde ich dann festgeschnallt, habe mich da festgehalten und habe dann jeden Mittag auf diesem Esel meinen Mittagsschlaf gemacht. Und es gibt so witzige Videos davon, weil es war wirklich so, der Esel geht, ich schlafe ein, und sobald der Esel wieder steht, wurde ich wieder wach. Aber ich war auch direkt so kurz immer vom Runterfallen. Aber Papa sagt, er hat mich nur einmal verloren, das in der Ackerfurche. Da bin ich wohl runtergefallen, er hat es nicht mitgekriegt.
War so schön ruhig, ne?
Ja. Aber ansonsten hat das wohl mal gut geklappt. Demnach, also ich war sehr früh auf dem Vierbeiner.
Wie hieß der Esel?
Beefy.
man das hier so sagt. Aber Miss Beefy war eine Stute.
Ja. Ich glaube, die Wurst kam ja später raus.
Die lebt doch immer noch.
Ja, sie lebt immer noch. Mittlerweile
ja, in der Eselherde.
Ja. Und bei dir, Lisa?
Ja, ich habe das eigentlich auch seit Anfang an hier mitbekommen. Wir haben ja das große Glück, auch auf diesem schönen Hof hier groß geworden zu sein. Und ich habe mit 2,5, das ist das erste Foto, was ich von mir von einem Turnier habe. Ich glaube, das darf man heutzutage gar nicht mehr. Erste Bild, ganz stolz in der 5-4-Zügel-Wettbewerb. Und Papa hat mich geführt. Das ging bei uns ganz früh los. Und auch dann waren wir immer einmal im Jahr. Früher sind wir mit einer großen Gruppe an die Nordsee gefahren und sind dann da mit den Pferden am Anhängern geschlafen und in Zelten und so. Ja, das war immer cool. Da sind wir auch als Kinder schon mitgekommen und durchs Watt galoppiert. Also ob du wolltest oder nicht, dann wurde das Pony auch zwischendurch mal an so einem Pfahl im Watt angebunden. Ja. Ich weiß noch, ich war zwischendurch ein bisschen ängstlicher als Mathis. Aber ja, da mussten wir durch. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, zu dem, was wir heute machen.
Das weiß ich ja also, im Bad auch noch. Da gibt es ja mal diesen ersten Priel, der so extrem tief ist, wo ich dann mit meinem Shetty echt durchschwimmen musste teilweise.
Ja, okay. Aber Papa hat dann strikt dran gemacht und so, geht jetzt los, geht weiter. Ja. Das war immer. Wir wurden überall mit hingenommen. Es gibt auch Fotos, wie wir auf den Pferden sitzen und Papa schon ein Kompliment mit dem Pferd gemacht hat, dass die so Knicks gehen. Genau. Also Papa hat jetzt nicht Freiarbeit mit denen gemacht, was wir machen. Aber die haben uns schon von Anfang an mitgegeben, so dass das schon wirklich die Familienmitglieder sind und ja, die Pferde eben zur Familie gehören und jetzt nicht nur die Tiere, wo ich dann halt auch gesagt habe, ich bin ja dann irgendwann im Kader gewesen von der Vielseitigkeit und war mehr so in die Turnierrichtung unterwegs. Und da haben mir meine Eltern immer wieder gesagt, es geht nur so lange, das Pferd das gut mitmacht, ne, solange ihr Spaß dabei habt, der Druck nicht zu groß wird, genau.
Ja.
Und war dann auch eine ganz besondere Zeit.
Ihr seid ja mit Pferden aufgewachsen, hattet bestimmt auch viele Pferde, viele Ponys. Und trotzdem ist es ja so, es bleiben immer ein oder zwei Ponys oder Pferde ganz tief in Erinnerung. Welche sind das für euch?
Bei mir war das auf jeden Fall Winnetou. Das ist ein Schimmelpony gewesen und mein erstes Pony. Der lief auch hier im Reitverein mit beim Reitunterricht. Das hat Papa immer mit unterstützt da. Und ja, das war einfach eine Seele von Tier. Also der war so lieb und mit dem konnten wir eigentlich alles machen.
Sind denn ja auch mehr als nur Reitpferde oder Ponys, sondern sind ja auch Freunde, gerade in dem Alter. Ne? Man erzählt ihnen die kleinen Geheimnisse. Vielleicht immer zur Axel guckt ein bisschen irritiert. Aber so ist das.
Ja, wenn du wüsstest. Also Mama hat hier schon mal fast so einen kleinen Herzstillstand bekommen, als ich als Kind dann unter ihrem Friesen Otto, das ist auch ein besonderes Pferd, stand und von unten nicht so, Mama, ei, ei, und den Bauch dann gestreichelt habe. Und Otto war ganz vorsichtig und Mama so, okay, jetzt muss ich meine Tochter da doch mal runter wegholen.
Obwohl, das habe ich mit meinen Kindern auf dem Gestüt auch gehabt. Die haben immer gern durch die Gitterstäbe Heu gefüttert und man stand da immer und hat gedacht so, boah, hoffentlich geht das gut, aber die haben so vorsichtig jeden Heuhalm aus den Kinderfingern rausgenommen. Also das ist so ein gewisser Welpenschutz für Kinder ist schon da, glaube ich.
Ja. Und Mathis, ich weiß, Beefy war eine besondere Erfahrung. Aber
Beefy, der Esel, ja, auf jeden Fall, war besonders. Aber wir hatten eigentlich viele besondere Ponys, finde ich. Also die wachsen ja irgendwie immer mit einem so. Aber wir hatten auf jeden Fall einen Pony, auch ein Schimmelrieder, das war nämlich Shappy, der gar nicht mir gehörte eigentlich. Denn das war Lisas Pferd oder Pony in Entmas Pony war es. Und den durfte ich aber irgendwann übernehmen, als Lisa dann aufgestiegen ist zu den Großpferden sozusagen. Und Lisa war ja, hat es ja gerade schon gesagt, sie war für den Turniersport und Vielseitigkeit, hatte da auch ziemlich feste Ziele. Ja, und dann war ich da. Ich wollte eigentlich alles machen. Ich konnte mich auch nie entscheiden. Ich war dann so, Mama, ich möchte jetzt Westernreiter werden. Und jetzt will ich Western reiten. Und dieses Pony, Shappy, musste alles mitmachen. Also wir haben den damals gekauft als Kutschpony, ne?
Genau, der kam zu uns, da hieß es nur, der ist vor der Kutsche gelaufen. Aber ich glaube, ja, kann man auch reiten und guckt mal. Und dann habe ich mit dem eben auch Dressur, Springen, dann halt auch die ersten Vielseitigkeitssachen mit dem gemacht. Dann haben wir mit dem ein bisschen Freiarbeit gemacht. Dann
ja, das kam halt alles nachher so dazu. Ne? Das
Pony-Spiele
auch. Ja, das haben wir auch viel gemacht, die Pony-Spiele. Das ist auch eine echt coole Zeit. Aber mit dem konnte ich alles machen. Ich bin dann eine Zeit lang Western geritten, dann bin ich wieder Springen geritten, bin noch einmal eine Vielseitigkeit geritten, das war dann nicht mein Highlight. Und dann bin ich wieder Kutsche gefahren und dann musste ich mal wieder Dressur reiten. Und dann kam diese Freiarbeit und das weiß ich immer noch, das war echt so cool mit diesem Pony, weil der hat einfach alles mitgemacht. Und irgendwann waren wir nämlich in diesem Familienurlaub.
Oh ja.
Wir haben das früher echt oft gemacht. Dass
im
so,
Emsland.
Ja, im Emsland Familienurlaub. Und dann haben wir die Pferde mitgenommen. Und Pferde mussten mit, die Hunde mussten mit. Dann waren wir auf so einer Reitanlage, wo wir halt ein bisschen ausreiten wollten. und dann hing da so ein Halsring. Mhm. Wir hatten ehrlich gesagt gar keinen Plan davon.
Nee, du sagtest noch zu mir, Lisa, guck mal, das ist das, was ich letztens gesehen habe. So ein Ring, den kann man um den Hals machen.
Ja, dann kannst du damit reiten. So.
Ja, und ich mit meinem Buschpferd da. Ich so, ich will eigentlich nur eine Runde galoppieren gehen, aber.
Und dann haben wir gesagt, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und dann haben wir das einfach gemacht. Und
das war sogar da noch. Wir haben uns den ausgeliehen, das weiß ich. Da war so ein kleiner Reitplatz hinten im Wald. Und dann haben wir einfach mal gesagt, ja, machen wir mal drum und dann ziehen wir mal nach links und gucken, ob die Pferde nach links gehen.
Wir
mal nach
rechts und irgendwie hat es ein bisschen funktioniert und dann waren wir begeistert.
Ja, ja, relativ. Also man hat noch nicht so dran gedacht, dass es ja auch weiterhin Gewichts- und Schenkelhilfen gibt, die man benutzen kann. Man hat sich nur noch auf diesen Ring konzentriert.
Also Lenkung ging eigentlich, ne? Weil das mit den Gewichtshilfen ging. Bremse war noch ein bisschen schwierig, aber gut.
War ja eingezäunt. Also bitte nicht nachmachen, nur einen eingezäunten Raum.
Aber da weiß ich auch noch, wie wir dann irgendwann so auf, ich weiß, in irgendeiner Messe waren, aber da hat Mama uns dann eigene Halsringe gekauft.
Oh ja, dann ging's los. Und dann ging's auch los mit den ersten Shows, weil dann haben wir hier bei uns im Reitverein, das ist also ein Nordrupp-Verein, und da, die machen immer Weihnachtsreiten, dann macht natürlich auch jeder so rein, ne? Sein Showbild. Und das ist so der Klassiker, wie irgendwie alles begann. Und da gibt's noch ganz witzige Aufnahmen, wie ich halt mit meinem Humphrey, das ist ein Heraldik, nachkomme, da mein Buschpferd von früher, den bin ich dann geritten, und Matt ist halt Cheppy, das Pony. Ja. Oh, und dann haben wir noch so Kostüme. Also wenn ich das jetzt sehe,
das sieht ganz schlimm aus, was wir da gemacht haben.
Auf die Kappe so einen Hut geschnallt. Und du hattest einen Schlafanzug an. Weil wir haben
uns, solche Story,
wir haben so eine Story, wie du dann liegst. Ja. Das Pony hat sich mit hingelegt. Das kannten die nämlich dann schon. Und dann haben wir da diese Show gemacht. Und also es ist ganz schön. Es gab sogar, der Esel war auch mit dabei. Also die Eselstute.
Der Esel auch noch, ja.
Da saß dann, wie war das denn auch, Papa? Ich weiß nicht mehr, wie das war. Auf jeden Fall haben wir eine Angel gebastelt mit einer Möhre vorne und dann sind wir dann durch die Halle geritten, weil dieser Esel die ganze Zeit diese Möhre fressen wollte. Und Mama war auch mit dabei und dann, es war so eine kleine Familienshow. So fing alles an. Ziemlich wild, aber trotzdem ganz cool.
Und dann ging es halt los, dass wir diese Weihnachtsshow-Nummer bei uns im Reitverein gemacht haben, was ja normal ist. Und dann fingen die anderen Nachbarvereine an und waren so, könnt ihr das auch bei unserer Weihnachtsshow machen?
Mhm. So, wenn wir da Zeit haben.
Ja, warum nicht?
Kommen wir mal.
Also heute würde man sagen, es ist alles ganz organisch gewachsen.
Ja. Total. Das ist ja mit allen Bereichen so. Also auch Social Media zum Beispiel. Ich wollte nie Influencerin werden, nie. Ich habe Lehramt studiert und habe auch als Lehrerin gearbeitet und fand den Job auch toll. Mhm. Aber kam eins zum anderen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte jetzt. Aber
vielleicht machen wir an dieser Stelle kurz für alle, die uns hören, und die euch jetzt nicht kennen aus Social Media oder nicht auch von Shows, beschreibt vielleicht einfach mal ganz kurz in 3 Sätzen, was ihr heute macht und wofür ihr bekannt seid, wofür ihr diese vielen zig Hunderttausende an Follower habt und weltweit, ich sage jetzt mal zumindest europaweit, in Shows auftretet und einfach berühmt geworden seid.
Das ist echt schwierig, in 3 Sätzen zusammenzufassen. Also ich würde mal sagen, man hat ja so seine Hauptsteckenpferde. Und das ist bei mir auf jeden Fall einmal natürlich das ganze Showreiten. Dadurch sind wir bekannt geworden. Dann, dass wir viel so Problempferde ausgebildet haben. Unter anderem machen wir das ja auch fürs Fernsehen jetzt viel.
Bei Vox seid ihr davon
erleben.
Hund, Katze,
angefangen
Maus
mit, habt ihr genau. Wir haben angefangen mit Hund, Katze, Maus und haben jetzt die eigene Sendung, die Pferdeprofis. Mhm. Daher kennt man uns. Und ansonsten, ich bin Hufschmied. Also daher kennt man mich bestimmt auch.
Also das in Vaters Fußstapfen getreten.
Genau,
ja.
Richtig.
Ja, bei mir ist eigentlich eben durch diese Vielseitigkeit immer die Verbindung zum Sport auch da gewesen. Und dann hatte ich aber einen schweren Unfall und habe danach eben auch diese Freiarbeit weiter ausgebreitet irgendwie, also mit Mattes zusammen. Wir haben uns da tatsächlich gegenseitig ganz gut gepusht, dann, dass er zum Beispiel mit so 2 Stöcken und einem Seil ankam und sagte, hier spring mal Seil. Und ich saß auf meinem 4-jährigen, also Balu, der ja jetzt auch das Hauptshowpferd ist. Dann haben wir das ausprobiert. Also genau, das war das eine. Und ja, ich bin wie gesagt sonst Lehrerin gewesen und habe halt immer Social Media mäßig so ein bisschen das begleitend, das gezeigt, was ich mache, ohne jetzt irgendwie ein Ziel zu haben, Geld damit zu verdienen oder groß rauszukommen. Ganz im Gegenteil, ich war eigentlich sehr schüchtern früher. Das hat sich zum Glück sehr gelegt. Ja, und Social Media, Fernsehen und eben die Pferdeausbildung, das sind so die Hauptsteckenpferde. Und ich gebe halt noch viel Seminare und halt Vorträge und so.
Eine kurze Frage an der Stelle. Deine Mutter, deine Eltern, haben die nicht irgendwann gesagt, Kind, Lehrerin, das ist doch was Seriöses, was Solides, das hast du, kannst mal verbeamtet werden, mach das weiter. War das Diskussion oder haben sie dich verstanden?
Nein, also ich muss sagen, ich glaube, da kann ich auch für Mathe sprechen, unsere Eltern standen immer total, also ich sag mal zu fast 100% hinter uns. Manchmal haben sie wahrscheinlich auch gedacht, ach, ob das jetzt der richtige Weg ist, wissen wir auch nicht. Aber die haben uns in allem unterstützt. Aber ich habe schon, und das wollte ich auch für mich, diese Sicherheit haben. Ich mache mein Studium fertig, mein Bachelor, mein Master, mache dann mein Referendariat auch an der Schule und arbeite noch etwas als Lehrerin. Und dann musste ich aber entscheiden, also gerade mit den Drehs, die ja auch immer an verschiedenen Tagen sind, dann die Shows, manchmal sind wir eine Woche weg, manchmal drei, manchmal nur zwei Tage, konnte ich nicht sagen, ich mache noch eine halbe Stelle Schule. Das war erst mein Plan.
Schwer vereinbar, ja.
Total schwierig.
Auch mit den Kollegen natürlich. Ne?
Du musst auch kopfmäßig, ich hab's ja live erlebt in der Schule, du musst da schon dabei sein und kannst jetzt nicht sagen, ich mache mal eben zwei, ich habe Sport und Chemie unterrichtet, mal eben zwei Stunden Sport und fahre dann wieder. Das geht nicht in der Schule, wenn, dann will ich auch da ganz sein. Genau, aber dann hatte ich den Abschluss, ich hatte alles in der Tasche und ja, unsere Eltern sind ja auch mit dem Hufschmiedebetrieb hier selbstständig. Die wissen, was Selbstständigkeit heißt. Die haben mich auch ein bisschen gewarnt und meinen, Selbstständigsein ist nicht nur schön, ne? Selbst und ständig.
Ja.
Dann habe ich aber gesagt, das ist die Leidenschaft, die ich zum Beruf machen kann. Ich ziehe das jetzt durch und wenn alle Stricke reißen, gehe ich wieder in die Schule. Und da standen die immer hinter.
Ja, das ist halt das Geile, dass wir immer einen Plan B haben, ne? Das habe ich ja,
du ja auch.
Also dadurch, dass ich habe das ja auch nie geplant, dass ich irgendwie Fernsehen mache, Social Media und ganz was wir jetzt gerade so machen. Und habe dann auch erstmal gesagt, ich muss irgendwie was Vernünftiges machen, wo ich immer wieder drauf aufbauen kann. Und das ist ja auch in dieser ganzen Zeit, also auch während du studiert hast und während ich meine Ausbildung gemacht habe und so, ist das ja erst so groß gewachsen, dass wir dann eigentlich nachher beide fertig waren und gesagt haben, wir können in diesen Berufen gar nicht arbeiten, weil wir da gar keine Zeit für haben gerade.
Ja.
Was soll man das denn noch machen?
Ihr seid halt beide so authentisch. Ne? Diese Authentizität ist sicherlich auch der Sockel eures Erfolgs.
Das möchte ich auch sagen können. Ich habe keine Zeit zu arbeiten, weil ich sonst so viel zu tun habe.
Ja, wir haben ja auch Geld damit verdient. Dann. Und auch ja. Soll ich da was anderes machen?
Das fing ja an mit, ich weiß nicht, ich habe eine Reithose, mache dafür mal eine Story und wir so, oh cool, wir haben eine Reithose. Dann hast du aber irgendwann 50 Reithosen im Schrank und denkst, nee, so kann das ja auch nicht weitergehen. Mit Reithosen kann ich meine Miete auch nicht bezahlen. Und dann kamen halt die ersten bezahlten Sachen. Dann hat man gemerkt, ach ja, ist ja auch irgendwie cool. Und
an der Stelle haben eure Eltern, die ja doch auch eine andere Generation sind, das nachvollziehen können, dass man für
nein, die Dinge,
ich glaube, Papa versteht es heute nicht.
Also bei mir war tatsächlich ganz lange das Gespräch, ob ich handysüchtig sei.
Ja.
Also selbst Freunde von mir haben gesagt, Lisa, du hängst so viel am Handy. Ich habe eine Bildschirmzeit immer so zwischen, je nachdem, was wir haben, aber 5 und 10 Stunden am Tag.
Mhm.
Aber ich mache alles damit. Ich filme damit, ich schneide damit, ich mache meine Mails über Tag damit, die Telefonate mit Kunden, Meetings im Auto. Also es ist ja alles übers Handy. Und ich saß halt immer, ich habe dann die Pferde gearbeitet, habe gefilmt, habe gemacht und getan und dann saß ich vorm Stall mit meinem Handy auf diesem schönen Eisenstuhl da hinten,
ja.
Und habe dann meine Videos geschnitten. Und Papa sah immer nur, Lisa sitzt wieder vorm Stall und ist an ihrem Handy zugange. Genau, die daddelt. Ja, und die hatten wirklich Angst, dass ich handysüchtig bin. Und bis ich denen dann mal erklärt habe, was ich da eigentlich mache, würde ich hier mit dem Laptop sitzen, würden alle sagen, oh Kind, arbeite nicht so viel.
Ja.
So. Und also das ist schon, und vor allen Dingen, was Mama auch immer, das hat sie auch ein paar Interviews schon mal gesagt, wir kommen natürlich auch manchmal hier rein mit der Kamera, moin Mama, na, und wolltest du was sagen an die Follower oder du musst jetzt mal mitkommen und Mama, kannst du mal was, die kennt sich sehr gut im Thema Pferdefütterung aus und dann, wenn wir irgendwie dann was zum Thema Mesh zum Beispiel jetzt gemacht haben, dann Mama, kannst du da nicht mal ein paar Fragen beantworten und dann muss sie mit vor die Kamera und dann brauchen wir ein paar mehr Anläufe. Aber sie sagt danach immer, oh, gut, dass ich diesen Job nicht machen muss.
Ja.
Also, guck, das ist ein Job. Und da muss man hereinwachsen und das muss man auch üben, auch vor der Kamera so frei sprechen zu können.
Ja, das stimmt.
Aber jetzt schätzen sie das schon, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Aber in euren Shows, in euren Performances, bei den Auftritten, die große Überschrift ist ja Horsemanship. Also Vertrauen zwischen Reiter und Pferd, Vertrauen in der Zusammenarbeit. Wie würdet ihr, wir haben hier draußen zwei spektakuläre Zuschauer,
oh ja,
stehen vor der Scheibe und würden, glaube ich, gerne reinkommen.
Oh. Ist ja gutes Wetter.
Ja, das stimmt. Horsemanship, woher wisst ihr, wenn euch ein Pferd vertraut?
Ich glaube, vorab muss man noch mal kurz was, weil das ist immer Thema bei mir auch in den Seminaren, zum Wort Horsemanship mal los, oder ich würde das gerne loswerden. Denn das höre ich ganz oft, dass es so heißt, Horsemanship meets Turniersport zum Beispiel bei mir. Und das ist noch mal ganz wichtig auch zu sagen, was bedeutet Horsemanship eigentlich? Und das ist ja nicht nur der Umgang auch mit Mitmenschen oder auch die Haltung der Pferde oder sonstige Punkte, sondern das ist ja auch gerade dieses, ne, vertrautes Pferd mir, vertraue ich dem Pferd, wie gehe ich mit dem Pferd um? Aber das sind so Basissachen, die ja gar nicht den Turniersport mal treffen sollen zum Beispiel, sondern das ist eigentlich die Grundlage, egal ob ich Western reite oder Vielseitigkeit oder Kutsche fahre oder Ponyspiele mache oder hobbymäßig gerne spazieren gehe mit dem Pferd.
Oder verladen.
Genau. Es ist, also Horsemanship spielt halt überall eine Rolle und wir versuchen vielleicht das zu vertiefen und zu sagen, hey, wie wichtig ist das eigentlich als Grundlage auch in anderen Bereichen, wenn ich zum Beispiel mit Ingrid Klimke ja gerne auch zusammenarbeite, das ist eine total tolle Kombination, weil ich halt sagen kann, sie kann mir bei den Wechseln zum Beispiel gerade helfen und oder bei anderen Dressursachen und ich kann ihr halt zeigen, wie legt sich das Pferd hin oder wie kannst du frei mit dem was machen und das ist eine ganz tolle Kombi, wo Mattes ja auch schon mit dabei war, dass man einfach so übergreifend das mit reinnimmt.
Und wie seht ihr denn dann, okay, dieses Pferd vertraut mir jetzt?
Ich glaube, bei der Frage, vertraut mir das Pferd jetzt gerade wirklich, muss man mal gucken, in was für einer Situation bin ich gerade. Man durchlebt irgendwie so viele Situationen mit den Pferden und es ist vielleicht anfangs immer ganz klein und es fängt ja schon in den im ersten Kontakt an sozusagen. Ne? Wendet sich das Pferd überhaupt zu mir oder geht das Pferd erstmal vor mir weg? Kann ich das Pferd erstmal aufhalten? Und da geht's schon los. Und ich mache gerne am Anfang meines Trainings mit den jungen Pferden die Arbeit im Roundpen, dass ich so ein bisschen schaue, wer bewegt wen, dass ich denen die Richtung vorgebe und gucke dann, dass die Pferde sich mir anschließen können. Und das funktioniert tatsächlich immer extrem schnell. Da bin ich selber mal begeistert, wie schnell ein Pferd versteht, dass ich die Führungskraft für das Pferd bin und dass das Pferd sich dann mir anschließen kann. Und das ist natürlich ein super Vertrauensbeweis.
So ein bisschen Pferdeflüsterer.
Ja, so ein bisschen schon.
Wird gerne gesagt.
Ja. Aber es ist halt, es hat ganz klare Strukturen und ein Pferd ist ja nun mal nicht darauf aus, oder ist mehr gesagt darauf aus, sich jemand anzuschließen. Es will ja gar nicht selber durch die Welt laufen und sagen, hier, ich bin der Boss, sondern die meisten Pferde sagen, ja lieber, ich schließe mich dir an und folge dir einfach. Und da muss man einfach gucken, wie kommuniziere ich mit dem Pferd, wie kann ich das dem Pferd verständlich machen, dass es sich bei mir sicher fühlen kann. Und da haben wir natürlich dann mehrere Komponenten. Natürlich einmal, dass ich das Pferd bewegen kann, dass ich ihm zeige, in welche Richtung es geht, in welchem Tempo es sich bewegt. Dann aber auch, dass ich der Ruhepol bin und die Entspannung, wo das Pferd sich dann gerne anschließen möchte. Weil wenn ich selber natürlich so extrem hektisch und angespannt bin, dann schließt sich das Pferd mir da nicht an. Und das haben wir eigentlich so in diesem ersten Training immer schon zu Hause in einer ruhigen Atmosphäre. Und der wirklich krasse Vertrauensbeweis, den hast du danach halt zum Beispiel auch. Wenn du dann das, was du zu Hause ewig trainiert hast und dann gehst du woanders hin auf einen Riesenplatz und performst dann mit deinem Pferd vor Tausenden von Zuschauern. Und wenn das dann einigermaßen genauso klappt wie zu Hause, das ist ein krasser Vertrauensbeweis.
Was habt ihr da schon mal erlebt?
Also alles.
Von ja. Die Pferderin raus.
Genau, von ja, der Pferde, die alles gesagt haben, nein, das machen wir auf gar keinen Fall mit. Das trainieren wir nochmal ein Jahr zu Hause. Bis ein dreijähriges Pferd, wenn jetzt auf der ersten Show ist und komplett abperformt. Also das ist echt krass, wie unterschiedlich die Pferde da auch sind immer. Ne? Das kann man auch vorher gar nicht so krass beeinflussen.
Nee, die lernen das ja bei uns auch relativ früh. Das ist, wenn wir Pferde haben, sind die meistens auch wirklich jetzt, entweder ich habe als Fohlen zum Beispiel Jack schon gehabt oder eben dann auch zwei-, dreijährig. Und dann kommen die halt auch mal mit. Also wir buchen dann gerne auch ein paar mehr Boxen auf einer Veranstaltung ja. Und sagen, hey, wir
Könnt
kommen
schon
zwar.
Mal einplanen.
Gucken, also ich habe ja noch dreijährigen
hängen.
Ja, sehr gut. Ja, aber dann kommen die mit. Und dann erleben die erstmal nur, wir gehen irgendwie alle auf den Transporter, wir fahren irgendwo hin, wir kommen da in eine fremde Umgebung und wir sind im Stallzelt. So, und dann werden wir am Tag mehrmals bewegt und geführt, wir kriegen unser Futter. Die Herde ist da, die stehen ja auch hier immer 24/7 draußen, also können rein und raus in ihren Herden und haben dann jetzt nicht so die Verlustangst, ne, dass sie sagen, okay, jetzt sind die anderen weg. Und wenn wir dann die Shows haben, dann kommen die da erstmal natürlich noch nicht mit ins große Showbild. Das machen dann, sag ich mal, die Profis oder die so weit sind. Und dann haben wir ja Generalproben. Dann kann man mal gucken, wie ist das mit dem Licht, wie ist das mit Nebel, je nachdem, in welcher Atmosphäre man ist. Und da können die dann alles Step by Step lernen und haben eben vertraute andere Pferde dabei. Trotzdem, ich glaube, da würde Mathis mir zustimmen, kann man noch so viel zu Hause üben. Es kann in der Show, also du kannst, oder ich kann zumindest gerade mit meinem Jungen zum Beispiel noch lange nicht das in der Show zeigen, was der hier macht. Hier springt er neben mir einen kompletten Parcours. Wenn ich auf einem Pferd sitze, er ist neben mir, ich kann einfach einen Parcours abgaloppieren mit dem einen und ihm Hep sagen und dann springt er das. Ob Kombination, Distanzen, gerade Linie, gebogen Linie, egal. Der macht alles und in der Show bin ich gerade da, dass ich einen Sprung da stehen habe und ihn darüber schicke. Ja. Das hat jetzt zum Beispiel letzte Woche super geklappt. Davor die Woche war es nochmal so ein bisschen lala, da habe ich zwei Anläufe gebraucht. Also das darf man nie unterschätzen, dass dieses Show-Leben und dieser Auftritt für die Pferde, das kann man nicht proben. Das ist ja wie auf einem Turnier auch. Also du kannst auch eine Applaus-CD anmachen.
Ne? Ja.
Nee, und das ist trotzdem was anderes wie diese Atmosphäre. Und man selber, ich glaube mittlerweile sind wir echt sehr cool, was das angeht und ich sag mal, nicht mehr groß aufgeregt wie früher. Oh Gott, in Prag war ich bei der Global Champions Tour. Als ich da eingeritten bin, dachte ich, okay, so viele Menschen habe ich auch noch nicht auf einmal gesehen in der O2 Arena. Aber da sind wir mittlerweile sehr entspannt, aber auch nur, weil wir gemerkt haben, je ruhiger und entspannter wir sind, desto mehr Sicherheit, da sind wir wieder bei dem Thema Sicherheit, können wir den Pferden geben und desto besser können die dann performen. Also das haben wir über Jahre gelernt.
Da wächst man einfach mit denen. Aber ich glaube, das ist auch dieses ganze Grundkonzept, warum das auch irgendwie alles so relativ gut funktioniert. Und wir haben einmal diese ganze Show-Sache und was Lisa jetzt so erzählt hat, das ist ja auch ein Teil davon, den wir zeigen auf Social Media zum Beispiel, was die Leute dann so super interessant finden. Und gerade auch dieses Fehler passieren, es ist egal, es gehört dazu, ne? Es ist Pferdeausbildung und da stehen wir einfach hinter. Es muss nichts perfekt sein und wir erzwingen hier keine Sachen. Das soll einfach alles zusammen harmonisch passen. Ich glaube, das sehen die Leute einfach so gerne und deswegen können wir auch entspannt in so eine Show-Atmosphäre gehen. Weil wir uns denken, egal was passiert, ein schlimmes Nick, aber.
Ja, einige Zuschauer feiern das ja auch, wenn was nicht geht. Zum Beispiel Jack, der geht gerne mal flitzen, so, dann geht er flitzen, aber er kommt dann wieder, wenn ich ihn, also ne, galoppiert einmal rum und dann pfeife ich wieder und dann sagt er, ach ja, stimmt, da muss ich hin.
Und das lieben halt die Leute. Energie. Es muss immer ein Fehler passieren. Ja. Das habe ich letztens, das war so witzig, Dömner Bildpferdefang war ich. Und habe dann eine Show gemacht, die Show lief super, die großen Pferde waren top und ich habe noch einen kleinen Chatty-Hengst. Der ist mittlerweile 21, kennt das Showgeschäft wirklich gut. Aber er ist halt auch ein Hengst. Und wenn da irgendwo Stuten sind, dann denkst du so, ja, die kläre ich mir heute.
Ja.
Und dann hat er da seine Show gemacht und legt sich dahin, kennt sein Programm. Ne? Und auf einmal geht er flitzen. Und es war nicht zu, die Arena. Und dann stehen in der Arena im Eingang die ganzen Wildpferdefänger. Mhm. Diese ganzen Männer, die nachher die Pferde da einfangen. Und er flitzte einfach drunter her und die kriegen den nicht gepackt. Ne? Ganze Stadion am Grölen und am Lachen. Aber das ist halt sympathisch. Also ich finde es cool, soll er doch machen.
Ja, ich glaube, da muss man einfach nur unterscheiden, ist es für das Pferd gerade, also man muss ja auch gucken bei Jack, wenn der da mal flitzen geht oder Cody. Und die kommen wieder und alles geht nochmal weiter. Es ist total entspannt und witzig. Wenn man aber merkt, ein Pferd ist total überfordert in der Arena und kann damit gar nicht um. Das gibt natürlich solche Pferde, das ist ja bei Menschen genauso. Nicht jeder stellt sich gerne vorne auf eine Bühne und erzählt da zum Beispiel was oder kann das so. Dann müssen wir halt auch gucken, kann man den anders mit einbinden oder kann man ihn vielleicht auch nicht einbinden. Also auch
es muss
für
nicht
Showleben,
jedes Pferd das alles machen.
Genau wie man sagt, das Pferd, weiß ich nicht, ist jetzt das ist eher ein Dressurpferd als ein Springpferd. Das ist jedem klar. Und beim Showpferd ist es genauso. Das sind schon Anforderungen, die diese Pferde eben auch erfüllen müssen, dass nachher auch alle zufrieden da wieder weggehen und nicht nur unter Stress.
Wenn man auf eure Website schaut, dann bietet ihr viel an, aber man sieht natürlich auch irgendwie Terminnachfrage gerade Schicht. Deswegen, wir machen jetzt hier keine Werbung, aber ich frage trotzdem danach, also du nimmst Korrekturpferde an, hast Erfahrung damit, Pferde zu korrigieren. An dieser Stelle, erinnerst du dich, erinnert ihr euch an ein ganz besonders schwieriges Pferd, wo ihr dachtet, oh je, kriegen wir das hin?
Ja, wir haben eine ziemlich coole Story, weil wir haben ein Pferd, den besitze ich auch immer noch. Den haben wir damals bekommen von einem Züchter hier aus der Ecke. Den rufe ich öfters mal an, wenn ich ein Pferd brauche. Wir kaufen nur B-Ware. Ein Pferd darf nicht viel Geld kosten. Und dann habe ich ihn wieder angerufen. Ich so, du sag mal, hast du noch wieder was? Er so, nee, habe ich nicht. Hier sind wir das Gleiche. Er sagte, er hat nichts. Einen Tag später ruft er dann an. Ich habe doch noch einen gefunden. Ja. Also ich habe hier einen Dreijährigen. Ich mache die Box auf, der dreht sich um und tritt nach mir. Wir kommen da nicht mehr dran an dieses Tier. Kannst du haben, so nach dem Motto. Und dann wir im ganzen Familienrat dahin. Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich noch nicht mal ein Pferd gesucht, sondern für meine jetzige Ex-Freundin war das auch noch.
Ich war mal ganz authentisch hier.
Für die habe ich eigentlich ein Pferd gesucht. Ah, und dann er so, ja, hier, diesen Dreijährigen, der tritt.
Kann
ja
betreten, ja.
Da kann ich die nicht ranlassen. Also ist ein Franklin Fürstenbeiß. Geile Abstammung, mag ich gerne. Und dann das Mama erzählt, oh, Fürstenbeiß, cool. Ja, lass mal gucken. Ja, dann die ganze Familie hingekarrt. Also ich kann ihn jetzt hier aus der Box lassen. Da hinten ist direkt die Longierhalle. Dann können wir den links rum traben lassen. Und dann müsst ihr euch entscheiden. So
rechts rum geht nicht.
Nee, rechts rum geht nicht.
Keine Chance.
Ja, haben wir es angeguckt. Schönes, großes, schwarzes Pferd. Kann sich gut bewegen. Wir sagen, ja, nehmen wir mit. Und dann hat er den auch netterweise gebracht, weil er kannte es, auf diesem einen Transporter gefahren zu werden. Hat ihn hier abgeladen dann. noch einen lustigen Deal, muss ich nach 1000 Euro nachzahlen, wenn ich schaffe, dieses Pferd zu reiten.
Das war gar nicht so viel später, als wir
ihn haben. Nein, das war nicht viel später, weil wir hatten ihn dann hier und 3 Wochen später habe ich ihn angerufen. Ich so, hol dir dein Geld ab, ich sitze drauf. Oder Lisa sitzt drauf.
Ja, wir haben das zusammen gemacht.
Ja, wir haben das zusammen gemacht. Das war einfach so schön, was heißt schön zu sehen, aber das Pferd war einfach total unsicher in sich selbst und hat einfach ganz schnell die Erfahrung gemacht, wenn ich Abwehrreaktion zum Menschen zeige, ist der Mensch wieder weg und das Thema ist für mich gegessen. Und wir haben ganz kleinschrittig mit ihm angefangen, mit so einem Spiel. Ich mache die Boxentür auf und schließe die Boxentür wieder, wenn du zu mir guckst. Und so fing das Schritt für Schritt an, dass er sich dann irgendwann mal gedreht hat und dann konnte ich ihm mal meine Hand hinhalten, hat dann mal geschnuppert, bis zu dem Moment, dass ich das Pferd irgendwann wirklich reell wieder aufhalten konnte. Und da haben wir noch gar nicht mit Arbeit in einem Brown Pen oder so angefangen. Es war wirklich erst nur, das Pferd war in der Box und musste ich erstmal nur zu mir drehen. Aber als dann dieser erste Drops gelutscht war sozusagen, ging das so schnell. Das ist bis heute ein Pferd, welches sehr personenbezogen ist. Aber ich auch.
Das war eine gute Geschichte.
Das war eine gute Story. Für, kann ich mein eigenes Pferd nicht von der Wiese holen.
Ja.
Das war jetzt also schon ein paar Jahre später. Mittlerweile, Fiddle heißt er, den kennt bestimmt der eine oder andere auch.
Läuft der war auch gerade noch
Shows.
In Aachen zum Beispiel Lied mit dabei.
In Aachen.
Okay. Als Hauptpferd.
Das ist ein ganz tolles Showpferd geworden. Und ich wollte den, das war 2 Jahre, also im Sommer, war der draußen auf der Wiese. Es war im Strömen am Regnen. Und ich wollte den reinholen, dann habe ich mir so ein Regencape angezogen, habe mich komplett vermummt, bin dann auf die Wiese, gehe dahin, dann dreht er sich um und wollte nach mir treten. Dann in dem Moment reiße ich meine Kapuze runter, sag, Fiddle! Er so, oh, du bist es ja. Mit die Omikron aufhalb schon mitnehmen. Aber es ist ein ganz besonderes Pferd. Aber da hat man einfach gemerkt, ja, wie schnell es dann nachher doch wieder geht, wenn man ganz kleinschrittig einfach daran arbeitet. Ne?
Ja, oder wenn er irgendwie anders geritten ist und du bist mal weggegangen, dann war er nur am Vieren, in einer Tour. Man konnte ihn dann nicht mehr reiten.
Was eine Bindung. Das ist ja.
Dann hatte eine Freundin von mir, wollte den unbedingt mal reiten. Ich so, du kannst den reiten. Da ist aber noch nie jemand anderes geritten außer Lisa. Und ich, ja, mach ich. Und dann sind wir auf den Platz gegangen. Sie reitet den. Und dann bin ich nur kurz vom Platz runter. Er hat mich nicht mehr gesehen. Das Pferd blieb stehen und hat nur noch gewiehert nach mir. Sie konnte nicht weiter reiten.
Oh, ich wette, der wird auch einen Lebensplatz haben bei dir, habe ich recht.
Ja, ist schon cool.
Aber da sieht man auch wieder, dass Pferde, also der wird ja schnell verurteilt als, ach, dieses blöde, das wird jetzt nicht zu fies, ne? Aber dieser blöde Gaul, der da in der Box steht, der tritt nur, der beißt, es ist ein ganz doofes Pferd so. Und das sieht man oder sehen wir ja so häufig, wenn wir dann diese Mails bekommen mit den Videos dabei, was die Pferde für Reaktionen zeigen. Und am besten finde ich immer diesen Satz, der verarscht mich. Und ich immer denke, so können wir denken, ja, wir können ganz schön hinterlistig sein untereinander, die Menschen, aber ein Pferd denkt so nicht. Also die können mal einen schlechten Tag haben, der eine hat den Charakter, der andere hat den Charakter. Ich möchte nicht alles in Schutz nehmen. Und ich sage ja nicht umsonst auch immer, konsequent, aber freundlich. Wir machen nicht alles nur mit Ei und irgendwie Leckerlis machen wir sowieso nicht. Es muss eine ganz klare Regel geben, denn wenn es die nicht gibt, dann weiß niemand, wo ist denn jetzt die Grenze, was dürfen wir, was ist richtig, was ist falsch.
Das ist natürlich ein Herdenverband ja auch nicht.
Genau.
Wenn man sieht, wie die untereinander miteinander umgehen. Ne?
Also. Ja, das vergessen leider viele Leute. Ne? Wie gehen Pferde eigentlich untereinander mit sich selbst um? Also wir haben es heute Morgen ja noch auf der Kamera gesehen. Haben die 2 Pferde vor uns ja auf dem Paddock verkloppt.
Weil die durch den Zaun gegangen ist, müssen wir kurz dazu sagen.
Also die beiden, nur um es deutlich zu machen, die beiden haben sich gegenseitig verkloppt.
Ja, genau. Die haben sich gegenseitig verkloppt.
Und, nicht, dass Axel, die nächste Zeit Wäschekörbe Mails
beantwortet. Schön, dann gehen die Beschwerde mehr an.
Die Pferde haben sich gegenseitig verkloppt. Und das heißt noch lange nicht, dass wir ein Pferd verkloppen müssen. Aber es bedeutet einfach, Pferde brauchen ganz klare, konsequente Regeln. Und das vergessen ganz viele Menschen einfach.
Aber wenn du das halt so sagst, dann denken halt viele, okay, dann nehme ich jetzt mal die Peitsche und dann kriegt er mal einmal einen drauf. So. Aber das, also klare Regeln setzt du allein auch schon durch deine Körpersprache und wie du dich bewegst, wie du deine Muskeln anspannst. Also Pferde sind so ultrasensibel. Ein schönes Beispiel, wenn eine Fliege irgendwo sitzt, können die genau an dem Punkt die Muskeln bewegen. Also die sind so feinfühlig und das unterschätzen wir. Und wenn man überlegt, was die überhaupt alles mit uns mitmachen, so steigt mal in so einen Anhänger, fahr da hinten mal mit. So, jetzt nur ein Beispiel, ne?
Ja, aber das ist ja auch so, wenn man immer daran denkt, ja, viele Leute verstehen es dann vielleicht nicht ganz so gut. Allein aus meinem Hufschmiedealltag. Wenn ich ein Pferd habe, was zappelt, dann kommt die Mutti, stellt sich an den Kopf und schiebt ein Möhrchen rein. Ich denke so, ja, belohn den noch dafür, dass ich hier gleich über die ganze Stallgasse fliege.
Ja, ja, ja.
Das ist dann, ja, muss man manchmal ein bisschen hinterfragen, was man so macht.
Apropos Alltag.
Kommt so eine schöne Geschichte hier.
Wie sieht denn euer typischer Alltag aus? Ist der geplant oder ist der komplett?
Wir sind sehr unterschiedlich.
Ich ziehe die Frage zurück.
Also, nee. Ihr müsst euch nur zwei Antworten anhören, weil wir ist da ganz schwierig. Wir sind ja Geschwister und kein Ehepaar, was viele denken. Und wir sind tatsächlich, bis auf ein paar Gene, die gleich sind, sehr unterschiedlich. Was gar nicht so schlecht ist, weil wir arbeiten sehr ähnlich mit den Pferden und da können wir uns sehr gut auch unterstützen und auf Shows klappt es mittlerweile auch richtig gut. Aber wir sind halt, also ich bin eher der Typ, ich bin manchmal schon zu getaktet, zu geplant und mega Ordnungsfreak. Bei mir muss alles an Ort und Stelle sein und sauber sein und auch bei mir zu Hause oder bei mir und meinem Partner zu Hause, da ist auch immer, also er ist zum Glück auch sehr ordentlich, sonst würde ich das eskalieren und putze immer alles und ich plane dann halt auch genau, wann mache ich welches Pferd und was macht das Pferd dann und dann haben die so einen Trainingsplan die Woche über und wann haben die Pause, wann ist welche Show und wenn ich dann Mathis frage, du in 3 Wochen oder 4 Wochen, da montags 15 Uhr, können wir dann ein Meeting mit dem und dem machen, so, ja, mein Kalender steht nicht, so, passt schon, so. Also, ja, das ergänzt uns aber auch super in dem Sinne, wenn wir jetzt Rollkinders at Night zum Beispiel planen, unsere Veranstaltung, dann ist, also ich sorge immer dafür, dass auch wirklich alle ein Hotelzimmer haben und dass alle gebucht sind, dass die Verträge da sind, die Sponsoren und Co., dass das läuft, dass wir genug Essen und Trinken haben, also dass so diese Orga läuft. Und Mathis macht das natürlich auch mit, der führt immer die Telefonate, das kann der immer viel besser.
Ich muss immer die Verhandlungen machen.
Ja, da ja,
zum Beispiel geht, ein bisschen Businessman.
Ja. Aber das ergänzt sich super und Mathis ist auch der kreative Kopf, ne? Mhm. Der sagt dann, hey, wir könnten noch dies und das und lass uns doch mal Laser und keine Ahnung was mit reinnehmen.
Ja, ja, mein Tag ist nicht so durchgetaktet und strukturiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, ich habe auch meine ganzen festen Termine, meine Meetings, habe aber auch eine Managerin, die das für mich mitplant, weil sonst wird das nicht funktionieren. Aber ich bin jetzt heute Morgen hier hingefahren. Ich weiß, unser Termin steht ja schon ein bisschen länger fest. Und der ganze andere...
Ich plane mich auch.
Ihr plant ja auch.
Der ich habe ihm heute Morgen nochmal Bescheid gesagt.
Dann halt ergeben über den Tag. Also ich fahre gleich weiter, muss noch eine Hütte abbauen, weil wir gerade umgezogen sind. Danach gucke ich mir noch spontan ein Pferd an. Und wenn ich dann irgendwann wieder zu Hause bin, trainiere ich halt meine Pferde. Was ich mit denen heute mache, keine Ahnung. Habe jetzt im Kalender gesehen, dass ziemlich in einem Monat wieder Show ist. Also muss ich mal wieder anfangen, für die Show zu trainieren. Meine Pferde hatten jetzt einfach ein paar Wochen frei, ehrlich gesagt. Weil wir sind umgezogen und ich mache das oft, wenn wir waren jetzt in Aachen, haben die Pferde alle einen Top-Job gemacht und dann schmeiße ich die eine Woche auf die Wiese. Dann sollen sie Spaß haben und dann hole ich die wieder und man denkt ja auch immer, wenn man unsere Schaubilder sieht, wir würden das jeden Tag en masse trainieren. Also ich mache das nicht so viel. Klar, am Anfang mit den jungen Pferden muss man super viel Zeit reinstecken und muss das mit denen schon trainieren, aber ich fahre zum Beispiel super viel Kutsche mit meinen Pferden und das zeigen wir in der Show eigentlich gar nicht. Aber das ist halt so deren Ausgleich zu dem Ganzen, dass ich ja einfach viel mit denen fahre. Und dann, wenn die Shows näher rücken, dann gucken wir halt, dass wir wieder passend anfangen zu trainieren und das Gelernte einfach wiederholen und alles ein bisschen wieder auffrischen. Und dann mehr die Zeit auch auf die jungen Pferde setzen und gucken, dass die wieder neue Dinge lernen. Und dann ergibt sich das aber auch immer alles so von alleine, auch mit den Pferden, mit der Ausbildung. Ich habe jetzt gerade 5 Pferde. Mhm. Und jedes Pferd ist so unterschiedlich und kann komplett andere Dinge. Weil ich halt immer sage, soll einfach jeder das lernen, was ihm am besten liegt. Und demnach, ich habe auch ein Pferd, reite ich zum Beispiel gar nicht. Der hat da keinen Bock drauf. Macht mir auch keinen Spaß, ehrlich gesagt, wenn ich da eine Stunde auf dem rumjuckeln muss, bis der mal losgelassen ist. Aber er ist der King of Freiheitsdressur. Der pisst in jede Arena rein und hört mega gut zu. Ist ein super sensibles Pferd. Dann soll er das doch machen. Ist er halt mein festes Freiheitsdressurpferd. Dafür, der andere, den kann ich super gut reiten, den reite ich dann mehr. Und so ergibt sich das immer, dass jedes Pferd wirklich das macht, worauf es richtig Bock hat. Und ich glaube, das ist für die Pferde hinterher am schönsten und dann funktioniert es auch in der Show am besten.
Ich denke, dass ein wesentlicher Bestandteil eures Erfolgs ist im Moment auch, dass ihr einfach oder dass wir alle lernen, anders mit Pferden umzugehen. Also Stichwort eben Pferdewohl. Und vor 20 Jahren hat man vielleicht noch andere Wege gewählt, nicht weil man ein grausamer Mensch war, sondern einfach weil man sich anders wusste, es so gelernt hat. Aber es gibt viele Alternativen. Was machen wir aus eurer Sicht heute besser im Umgang mit unseren Pferden als noch vor 20 Jahren?
Ich finde es erstmal gut, dass sich das Thema generell immer mehr, ich sag mal, durchsetzt. Beziehungsweise, glaube ich, waren wir auch einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit unserer Idee. Mittlerweile machen das ja ganz viele Leute und es gibt auch ganz tolle Trainer. Also wir plädieren auch immer dafür. Wir sagen nicht, das ist richtig, was wir machen. Ich mache auch jeden Tag Fehler. Sondern guckt euch verschiedene Trainer an, fahrt zu verschiedenen Seminaren und Lehrgängen und zieht euch überall das raus. Das ist ja wie beim Dressur oder Springtraining auch. Dann fahre ich da mal hin und der hat einen anderen Fokus und dann denke ich, ah stimmt, da kann ich auch noch dran arbeiten.
Also meint vielleicht dasselbe, aber jeder hat auch eine andere Art, es zu vermitteln.
Und auch, genau, es auszudrücken. Ne? Also es kann ein super Reiter sein, der aber vielleicht nicht vermitteln kann. Genauso kann jemand jetzt nicht gerade Grand Prix reiten, aber kann ganz toll an der Basis arbeiten oder mit Kindern arbeiten. Das ist auch ein Phänomen, was man halt erst lernen muss. Und ich finde es einfach toll, dass die Menschen offener dafür werden. Man kann nie alle über einen Kamm scheren. Es gibt auch ganz viele, die einfach verzweifelt sind und sich dann verschließen und sagen, ach, ich kann das eh nicht und meiner kann das nicht. Und wenn ich solche im Kurs habe und die dann mal sagen, ich will nur mal probieren, aber eigentlich will ich nur den mal führen können. Solche kommen ja auch an. Ich kann den gar nicht richtig führen. Dann sage ich auch immer, ja, das Ziel ist es ja auch nicht, dass du eine Show machst nach diesem Wochenende, sondern ich möchte einfach, dass der Alltag leichter wird für dich und dein Pferd. Und wenn die dann dafür offen sind und dann nachher sagen, hey, ich kann den dann traben, die meist trotzdem frei durch die Halle. Ich kann jetzt hier frei durch die Halle traben und der bleibt bei mir und wow. Und wenn dann so dieses Strahlen in die Augen kommt, wo ich denke, ja, und damit hast du deinem Pferd halt einen Riesengefallen getan. Ne? Und das ist mir auch egal, ob ein Pferd ein Kompliment macht oder steigt oder sich hinlegt oder sonstige oder Seilspringen mit dem Pferd macht, sondern diese Kommunikation ist eigentlich so dieser Überbegriff, den ich ganz wichtig finde. Wie verstehen die Pferde uns und wie verstehen wir die Pferde? Also dieses, ne, Deutsch ist halt nicht gleich Pferdisch. Das wäre schön, wenn wir mit denen einfach sprechen können.
Vertrag machen.
Plattdeutsch. Könnte ich mal probieren. Ne?
Meine ist ein Olmo.
Aber guck mal, der kann das doch schließen. aber da auch mal sich selber auch die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal auf den Platz mit dem Pferd und ich guck mal, weil so hat das bei uns ja auch angefangen. Ich guck mal, was passiert denn, wenn ich mich wegdrehe, wenn ich mich hinhocke, wenn ich auf den groß zugehe und mal zu fühlen und zu spüren und nicht nur, wo ist die Anleitung, genau das muss ich machen. Es ist ja auch beim Reiten so, dass du viel mit, es wird halt schön, wenn das Gefühl irgendwann übernimmt und du nicht dran denken musst, ah ja, Absatz tief und Hacke und hier und da, sondern du machst dann halt einfach und das ist in der Freiarbeit genauso und da es halt noch nicht so bekannt ist, wie jetzt Dressur oder Springreiten, sind da halt dann ganz oft, geht dann so ein Licht auf und ja, das ist dann schön und ich bin sehr stolz, dass halt auch viele Turnierreiter mittlerweile den Weg auch zu mir suchen und sagen, hey, du bist doch früher auch mal, ich glaube, das ist ganz schön, dass ich auch den Turniersport kenne, du bist doch damals auch mal hier Busch und so geritten und ich habe da ein Problem mit dem Pferd, dann kommen die an ja, und dann lassen die sich helfen, das ist so schön.
Ja, weil es dann vielleicht auch, weil es eben nicht so esoterisch ist, ne, sondern du hast das in deiner DNA, ihr habt das in eurer DNA, man glaubt es euch und es ist eben nicht so, da kommt jetzt der nächste Papst, Pferdeflüsterer und sagt, oh,
also das sagen wir ja auch immer, wir versprechen auch nie was, also ich sage auch nicht so, in 3 Monaten kannst du mit dem das und das machen, wer das möchte von uns, der kann den Hof wieder verlassen, weil jedes Pferd ist so individuell, ich glaube mittlerweile haben wir halt Erfahrungswerte und können sagen, so und so lange brauchen wir etwa, so könnte es sein, den und den Weg würden wir wählen. Aber da jetzt irgendwelche Versprechungen zu machen oder halt sagen, ich lege die Hand auf und nehme für 1.000 Euro, das machen wir nicht.
Und hattet ihr mal ein Pferd, wo ihr wirklich gesagt habt, so, wir kommen hier nicht weiter an dieser Stelle. Also das Pferd ist so traumatisiert oder so gefährlich auch für uns, das geht nicht?
Ja, doch schon, auf jeden Fall.
Ja.
Also ich habe jetzt die letzten 2 Jahre habe ich einen Ausbildungsstall gehabt und habe immer um die 10, 15 Ausbildungspferde gehabt. Und zu uns kommen nun mal diese ganzen Problempferde. Und da muss man dann wirklich, ja, gut gucken, wie weit kann man gehen, wann wird es auch wirklich zu gefährlich, muss das Pferd nachher irgendwie unbedingt geritten werden oder muss es das nicht. Wir haben für jedes Pferd nachher irgendwie eine gute Lösung gefunden, haben auch super tolle Erfolge gehabt nachher. Aber letztendlich ist es oftmals dann auch so gewesen, dann passt es schon mit dem Pferd und das Pferd kann diese Aufgaben auch meistern, aber dann passt nachher die Besitzer-Pferd-Kombination zum Beispiel nicht.
Und das ist ganz schwer, ja, das zu erklären.
Das ist schwierig zu erklären.
Ja,
aber ich habe auch solche Fälle gehabt. Ne? Dann musste das Pferd dann nachher verkauft werden. Ich habe auch Pferde gehabt, die sind einfach bei mir geblieben und haben geschaut, dass wir den richtigen Besitzer für das Pferd wiederfinden. Mhm. Also solche Fälle gibt es immer mal.
Welche Entwicklungen in der Reiterei und in der Zucht aktuell bereiten euch so ein bisschen Sorgen? Wo sagt ihr, das geht vielleicht in eine falsche Richtung?
Ich glaube jetzt gar nicht jetzt unbedingt, sondern das ist eigentlich schon immer der Punkt, dass man dieses ich sag mal, höher, schneller, weiter, kennt man ja aus vielen Bereichen, nur wir arbeiten halt mit Lebewesen. Und da ist irgendwo so der Punkt, ich bin ja überhaupt nicht gegen den Turniersport, das muss ich gleich mal klarstellen. Aber trotzdem fällt es mir nicht unbedingt leicht, aufs Turnier zu fahren und mir alles anzugucken. Also ich denke schon oft so, boah, ob das jetzt sein müsste, ob es jetzt irgendwas von der Ausrüstung oder vom Reitstil oder sonst was ist, da gibt es halt überall schwarze Schafe. Aber genauso müssen wir auch sagen, gibt es das auch bei den Showreitern. Also man kann jetzt gar nicht den Finger nur auf die Dressur, die Springreiter, die Buschreiter, die Fahrer zeigen
lassen.
Bestimmt
auch im Freizeitbereich.
Genau, das wollte ich nämlich jetzt gerade aufgreifen. Das ist nämlich auch so, wenn ich dann höre, ja, ich liebe mein Pferd, ich mache alles dafür und sehe dann, der steht da in 3 Meter Matsche. Ja, er hat aber einen Offenstall. Ich sage, ja, schön und gut, es ist toll, der Gedanke ist erstmal super. Aber wie dein Pferd da steht, ist vielleicht auch nicht so gut. Oder ja, ich belaste den nicht viel, ich reite den die ganze Woche nicht, aber am Wochenende möchte ich jetzt aber einen 20-Kilometer-Ritt machen. Und der muss ja nur einmal dann die Woche gehen. Also man... Das ist ja immer das, was ich gerne sage, lass uns doch mal gegenseitig unterstützen. Die Turnierreiter, die haben zum Beispiel eine super Ahnung oder viele davon, auch da, ne, immer schwarze Schafe, aber immer auch Profis, gibt es, die sagen, hey, ich weiß, wie kannst du zum Beispiel die Muskulatur richtig aufbauen? Was ist wichtig? Was kann man unterstützend geben? Dann gibt es die Fütterungsexperten, ne, die sagen, das und das könnt ihr da noch machen. Und dann gibt es aber halt auch die Freiarbeit oder auch Hobbyleute, die sagen, ich kann dir aber helfen, so ein bisschen mehr dein Pferd zu verstehen oder was könnte man vielleicht ändern, wo muss man das umdenken? Wir haben ja alle eigentlich diese Liebe zum Pferd, daraus ist es ja gewachsen. Aber leider geht so diese Schere, die geht gerade, glaube ich, nicht weiter auseinander. Also es wird, was ich ja vorhin sagte, man wird schon offener für die andere Seite. Aber es ist noch lange nicht so, wie ich mir das zum Beispiel wünschen würde, dass man noch mehr Hand in Hand irgendwie arbeitet und so ein bisschen den Druck daraus nimmt.
Also mehr miteinander, nicht gegeneinander, ne? Also ihr Freizeitreiter, ihr Turnierreiter,
ja,
das sondern
hört man
voneinander
überall.
Lernen ist ja. Sicherlich.
Das kriegen wir das ja auch bei Social Media, kriegen wir ja auch zwischendurch mal Hate-Nachrichten. So, weiß nicht, dann habe ich eine 3-jährige Stute hier abgespritzt. Ja, die ist erstmal hin und her getänzelt. Die hatte ich in ein paar Wochen da und die war vorher halt nur 3 Jahre auf der Wiese, auch ein Ausbildungspferd. Und dann wurde ich auseinandergenommen online, wo ich denke, ich hätte das mit einer Gießkanne machen sollen und sowas wurde mir vorgeschlagen. Und das wäre erlernte Hilflosigkeit, ich liebe ja dieses Wort. Hätte ich damit gewartet, weil am nächsten Tag stand sie ruhig und am dritten Tag habe ich sie ohne Anbinden abspritzen können. So, da muss ich vielleicht daraus lernen, das zum richtigen Zeitpunkt zu posten. Erst wenn man dann die Entwicklung zeigen kann, dann hätten alle geklatscht und gesagt, boah, super toll und das Pferd kann das jetzt. Ne? Aber da kriegen wir ja auch immer Nachrichten, wo ich sage, das ist vielleicht auch falsche Pferdeliebe.
Ja, das ist richtig. Aber stimmt.
Also die klassische Ausbildung, das vielleicht auch zum Abschluss, ist ja auch beim Halsringreiten wichtig. Ich tue meinem Pferd keinen Gefallen, wenn ich einen Halsring drauf mache und sage, ich versuche jetzt irgendwie eng im Kreis zu reiten und ziehe da rum und das Pferd drückt den Rücken weg und nimmt die Nase vor, also hoch und den Kopf hoch und man haut von oben nochmal schön den Rücken rein, weil man gar keine Körperspannung hat. Und jetzt als Worst-Case-Szenario. Da sage ich, hey, A, arbeite an dir, mach auch sein Sport, das ist auch noch ein Thema, und arbeite, dass du dein Pferd erstmal, ich sag mal, bedienen kannst, also bedienen im Sinne von, ich kann ihn auch mit Trense klassisch reiten, also die klassische Reitlehre, das kommt ja nicht von irgendwo her.
Richtig.
Ne? Auf die Skala der Ausbildung.
Viele, ne?
Ja, genau. Das hat ja, natürlich wird es hier und da dann vielleicht falsch angewendet, ja, das ist sicherlich so, aber diese Grundidee, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, hat schon, finde ich, Hand und Fuß und Sinn und Verstand.
Hat sich bewährt.
Genau, so hat sich bewährt,
Hunderte,
seit, nicht ja. erst seit 100 Jahren so. Und das kann ich dann übertragen und dann sagen, okay, jetzt packe ich meinen Halsring mit drauf und klappt das auch mit noch feineren Hilfen, ohne dass ich vorne was drin habe. Aber trotzdem gehe ich immer wieder zurück und packe die Trense auch drauf.
Ja. Also, ich hatte gestern die Diskussion im Stall, dass das gebisslose Reiten, also warum ist das zum Beispiel nicht erlaubt? Wir hatten eine Springreiter oder haben eine Springreiterin bei uns im Stall, die würde gerne gebisslos auch mal einen L-Spring reiten. Aber das ist ja erst ab 1,30 erlaubt. Und so die Frage oder in der Dressur, ne, warum ist das nicht möglich? Also jetzt nicht mit, ich meine, ich hacke immer, was ja auch eine harte Verschnellung ist, sondern wirklich gebisslos. Gibt es ja einige, die das wollen.
Ja, ich glaube, an den Regularien könnte man sicherlich hier und da arbeiten, aber das ist halt auch nicht so schnell gemacht. Ne? Es regen sich immer viele auf, aber bis man das dann durchgesetzt hat und bis es da wieder andere Regeln gibt, weil Deutschland besteht ja gefühlt nur aus Regeln und Vorschriften.
Aber an der Stelle ist es ja eine Regelung pro Pferd. Also wenn man jetzt gebisslos eine Dressur, es wird ja das bewertet, was die Richter sehen. Wenn das Pferd dann da auseinanderfällt und Rücken wegdrückt, dann ist sie halt raus aus der oder kriegt eine schlechte Note. Aber
ich wäre da auch für, gar keine Frage. Ich glaube, dass das Thema Sicherheit da vielleicht bei einigen noch eine Rolle spielt. Denn gerade wenn ich eben kein Gebiss habe, habe ich weniger Einwirkungen, ja. Und es klappt ja nicht immer so gut, wie man es jetzt vielleicht gerade jetzt bei uns zum Beispiel sieht in den Shows, so dass es dann klappt. So, dann ist es halt da für die Leute ja schon selbstverständlich. Ja, die macht jetzt die Kandare ab oder die Trense und reitet jetzt am Halsring. Das kann halt auch schnell nach hinten losgehen. Und da muss eben auch eine solide Ausbildung da sein, dass das eben klappt und nicht gefährlich wird. Aber ich bin auf jeden Fall dafür. Es soll jetzt gar nicht so klingen, als wäre ich dagegen.
Also das ist auf jeden Fall etwas, was wir auch sehen werden bei der Zeller Hengstparade im Oktober.
Genau.
Bereitet ihr euch jetzt schon vor? Was plant ihr genau?
Also wir haben ja die Premiere gerade gehabt, dass wir das erste Mal zusammen ein Showbild machen. Das wurde schon immer mal wieder angefragt. Ja. Außer euch haben wir ja gesagt, nee, wir können nicht zusammen machen. Die Herden sind getrennt und das ist jetzt, ne, ich wohne eine Stunde von hier entfernt. Ich fahre immer hier hin. Mathis wohnt auch jetzt eine Stunde von hier entfernt und wir wohnen auch noch mal eine Stunde. Das ist ein Dreieck. Das ist auch echt schwierig mit dem Training, jetzt wo die Pferde halt jetzt auch letzte Woche hier ausgezogen sind. Also Mathis Pferde. Deswegen haben wir immer gesagt, wir machen es lieber nicht und halten das schön getrennt voneinander. Ja, aber dann hatte Aachen auch nochmal angefragt und haben gesagt, gut, wenn Celle und Aachen, dann wir probieren das jetzt mal. Ja,
wir waren die Ersten, möchte ich noch bitte betonen.
Ja, ihr habt als Erstes angefragt.
Das stimmt, das stimmt.
Ja, weil ich gedacht habe, Geschwister röcken das bei Neid und für mich war es selbstverständlich, dass da auch immer Sachen zusammen gemacht werden. Ich war wirklich so ein bisschen sprachlos am anderen Ende. Ja. Als ich hörte, nee, zusammen machen wir nichts. Aber ihr macht doch die Show. Ja, da macht jeder für sich.
Ja, da kommen ja auch Teile zusammen, aber dann nicht halt die Show will dann mit den Pferden. Das ist dann immer schwierig. Aber wie gesagt, für Aachen haben wir das, also das war nur, weil die Veranstaltung jetzt eher war, haben wir das natürlich jetzt schon viel geprobt und auch jetzt werden wir weiterhin in die Proben gehen, dass wir das Ganze noch festigen und noch ein bisschen ausbauen können, dass das dann für Zelle auch sitzt.
Und wenn ihr euch dann konkret auf eine Show vorbereitet, wir haben gerade schon ein bisschen gewitzelt, ihr bringt irgendwie den gesamten Bestand mit. Nein. Aber was darf auf keinen Fall fehlen? Was ist wichtig? Also gibt es spezielles Futter oder ne, wofür würdet ihr kurz vor Zelle nochmal umdrehen und es holen, wenn ihr merkt, ihr habt es vergessen?
Meine Pflegerin. Ohne die läuft gar nichts.
Wann sind wir wieder ehrlich heute? Also ich würde ja sagen, meine Reitkappe, aber sonst.
Hätten wir zur Not aber noch. Also wir hätten auch Pflege, aber natürlich wahrscheinlich genau die maßgeschneiderte. Ja, aber Kappen hätten wir tatsächlich.
Ja gut, dann muss ich schon mal nicht umdrehen.
Also ohne meine Selina läuft gar nichts. Nein, das sind viele Dinge, die wichtig sind, aber ehrlich gesagt hat man nachher gar nicht so viel mit. Also durch diese ganze Feuerballschiene packe ich ein paar Bürsten ein. Und,
das ist schon mal echt wertvoll bei Mathis.
Ja. Und die Pferde kriegen das Futter, was sie zu Hause auch kriegen. Klar, kriegen je nachdem, wie sie drauf sind, nochmal eine Portion mehr und ein bisschen Mesh noch dazu. Aber ansonsten ist es alles relativ solide. Ne? Das Wichtigste ist für unsere Pferde wirklich, dass sie in ihrer Herde reisen. Also dass sie nicht allein, vor allem meine, dass sie nicht alleine unterwegs sind.
Bei mir war es ja lange alleine. Ich habe ja viel immer nur mit dem Balu gemacht. Das war ja so das Pferd, mit dem es bei mir auch anfing. Und da bin ich mit ihm alleine halt auch los und habe Shows gemacht. Da war es bei mir eher schwieriger, als Jack dazu kam, weil die total geklebt haben. Und wenn ich dann Jack mal mitgenommen habe zum Üben und ich bin mit Balu aus dem Stallzelt raus zur Show, dann waren beide nur am Schreien. Ich dachte, oh Gott, wie mache ich das jetzt? Ja. Aber auch das hat sich immer mehr gelegt. Das läuft gut. Genau, aber das, also Reisen, wie gesagt, eher Gruppe oder Einzel. Mittlerweile ist es wirklich so, dass sie halt ihre anderen Pferde haben. Und man versucht ja auch sonst nicht nur, also nicht dieses Event noch Besonderes, also irgendwie als ganz besonders für die Pferde darstellen zu lassen. Für die Pferde soll es ja so wenig Veränderung und Stress wie möglich sein. Das heißt, das Futter, das machen ja auch viele, aber das bleibt halt also eigentlich immer gleich. Das ist eigentlich nur ein anderer Ort ist und wir reiten hier halt mal die Show und dann fahren wir wieder nach Hause, um es gar nicht so hoch zu pushen.
Ne? Alltag für unsere Pferde ist natürlich schon ganz anders auf so einer Show, weil die meisten Pferde stehen bei uns alle draußen im Offenstall und wenn wir auf der Show sind, leben sie ja meistens in einer Plastikbox.
Stallzelt.
Aber wir gucken immer, dass wir es da wirklich so schön machen, wie es nur geht für die Pferde und die haben ihr Spielzeug dabei und
Ventilatoren,
gehen ganz viel grasen immer. Das ist halt so bei uns im Alltag, dass die Pferde wirklich ganz oft einfach rauskommen und die gehen grasen, werden geführt. Und das halt alles neben den Proben und der eigentlichen Show. Ne?
Mm. Euer Insta-Account explodiert. Ihr habt einfach ja über 100.000 oder hunderttausende Follower mittlerweile. Wie plant ihr eure Storys und was werdet ihr in Zelle machen?
Natürlich. Also Mathis hat ja schon seine Managerin angesprochen. Ich habe auch eine Managerin, die aber tatsächlich mehr so die Planung im Hintergrund macht und so Sachen wie Angebote schreibt, Rechnungen schreibt, ja diesen ganzen organisatorischen Part oder auch jetzt im Vorfeld Terminabsprachen oder so, wenn das jetzt zum Beispiel Kunden sind, die ich jetzt noch nicht kenne, dann geht sie erstmal in den Kontakt. Ich habe mittlerweile auch viele Kunden, die ich über Jahre kenne, die rufen mich halt eben an. Aber da nimmt sie mir schon sehr viel Arbeit ab. Aber alles andere mache ich tatsächlich komplett alleine. Also ich bin ein Mensch-Unternehmen oder wie sagt man das?
One-Woman-Show.
One-Woman-Show. Ich überlege immer noch, jemanden zum Filmen und Schneiden dazu zu nehmen, weil es einfach erschreckend ist, wie viele Stunden ich am Tag eben schneide. Und es fertig mache, hinterspreche, plane, die Contentpläne schreibe und Co. Natürlich tausche ich mich mit Marlene, das ist eben die Managerin, tausche ich mich mit der auch aus. Aber es wird schon, also ich habe sie auch dazu geholt, weil ich gemerkt habe, irgendwann, ich will mit Pferden arbeiten, aber ich schaffe vielleicht noch 3 Pferde am Tag und den Rest sitze ich im Büro und arbeite halt andere Sachen ab. So, das ist nicht das, was ich möchte, sondern ich möchte ja Pferden, Menschen helfen und Wissen weitergeben und selber dazu lernen. Und das kann ich nicht, wenn ich nur im Büro sitze. Und deshalb habe ich diesen Schritt eben gemacht. Und ja, alles andere ist im Moment noch alleine, aber kleine Bewerbungsaufrufe hier. Ja. Ja. Wenn jemand sich zutraut, mit mir die Tage zu verbringen. Bitte sehr strukturiert, ordentlich und zuverlässig. Das sind die wichtigsten Punkte.
Und ansonsten kommt zu mir. Ja.
Wenn man Lust auf Unordnung hat, aber trotzdem Spaß dabei haben will, dann geht man zu Mattes. So.
Nein, der Spaß also ich habe tatsächlich schon geplant. Also ihr steht im Contentplan, so ist es mir tatsächlich.
Ja. Da bin ich schon verwundert, dass er sowas auch besitzt.
Es wird ein YouTube-Video drehen auf jeden Fall, das weiß ich. Und ansonsten so, die Stories machen wir einfach täglich.
Und
so
über diesen Podcast natürlich auch, und wenn der erscheint diese Woche.
Genau. Also es wird schon geplant ein bisschen, aber es passiert dann auch einfach. Ne? Man guckt, wie läuft's, was können wir filmen, was lustig und dann das dann hoch.
Man überlegt sich ja halt immer so kleine Formate, ne? Dass es nicht immer gleich ist und nicht immer die gleichen Storys. So, jetzt laden wir auf und fahren hin, jetzt steigen wir ein, jetzt stellen wir das 10.000. Mal den Sattelschrank dahin und bereiten das Futter vor. Da muss man immer, das ist halt auch so ein bisschen die Aufgabe von Social Media, ne? Die Leute ja zu unterhalten. Die wollen natürlich immer am liebsten immer alles sehen, aber je mehr du postest, desto geringer ist auch dann die Reichweite leider bei Instagram. Deshalb muss man schon so ein bisschen selektieren, was poste ich, was nicht. Ich plane meine Sachen zum Beispiel immer Anfang, Mitte des Monats für den darauffolgenden Monat. Da steht alles drin. Da kann ich dir an jedem Tag sagen, wann, um wie viel Uhr, was irgendwie online kommt. Dann kommen immer spontan Sachen dazu. Mhm. Aber grob geplant ist das alles schon, ja.
Also Social Media ist ja eine große, bunte Glitzerwelt mit ganz vielen Vorteilen, aber eben auch Schattenseiten. Wie geht ihr dann um mit den Hatern? Du hattest es vorhin schon mal gesagt. Sobald man irgendetwas vermeintlich aus Sicht nicht mal gar nicht, ne? Kannst ja nicht in Köpfen von allen Menschen wohnen, aber wenn dann so ein Shitstorm auf euch zurollt, das habt ihr bestimmt schon mal erlebt, wie geht ihr damit um?
Ich glaube, sehr unterschiedlich. Wie in allem. Ich bin, wie gesagt, also halt früher so die schüchterne graue Maus gewesen und ich bin sehr stolz auf mich, dass es mittlerweile alles so gut klappt, auch mit dem Fernsehen und den Vorträgen und den Shows. Aber ich bin deutlich verletzbarer, danke, als Mattes. Sobald ich da was lese, also es kommen bis zu 500 Nachrichten am Tag. Und wenn man die, also ich mache das ja auch noch alles selber. Ich kriege dann auch so Nachrichten, wie kannst du mal Mattes sagen, dass er seine Nachricht lesen soll? Ich habe dem eine Frage gestellt. Die kommen dann auch noch drauf. Und ich lese halt alle. Ich kann nicht mehr allen antworten, weil dann würde ich nur noch am Handy hängen. Und das mache ich schon genug. Aber ich versuche wirklich für die Follower eben als Person auch da zu sein. Aber das ist eben, das ist das Schöne, was viele immer sagen, du bist so authentisch und du, wenn die mich dann kennenlernen, du bist auch so, wie man das irgendwie erwartet hat und nicht so arrogant und abgehoben. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass es so ist. Auf der anderen Seite erreicht mich halt auch jede Nachricht. Und wenn dann da mal, also wenn konstruktiv Kritik geübt wird, dann bin ich die Letzte, die da was gegen sagt. Ich habe mich auch schon sehr, sehr gut mit anderen ausgetauscht, die mir bei Tipps gegeben haben, wo ich dachte, oh geil, bin ich nicht drauf gekommen. Hast du voll recht, war mein Fehler. So, das ist voll in Ordnung. Aber wenn nur so draufgehauen wird, wie mit der Stute da und dann denke ich so, oder es gab mal ein Video, da ist mir eine Schimmelstute, eine tolle Springstute, ist mir hier in der Freiarbeit aus dem Zaun rausgesprungen, aus dem Reitplatz. Einfach über den Zaun und weggaloppiert. So, und dann habe ich halt als Trotzreaktion, bin ich ja so hinterher und ich hatte das Halfter mir schon geholt und die Gerte in der Hand, weil ich immer eine Gerte in der Freiarbeit in der Hand habe und habe dann so beides wie so ein kleines Kind auf den Boden geworfen, wollte so hinter dem Pferd her und dachte, ach shit, brauche ich ja, wieder umgedreht, beides wieder aufgehoben und hinter dem Pferd hergegangen. Das war so ein lustiges Video, wo ich selber auch so drüber lachen konnte, als wir das Pferd wieder hatten und nichts passiert ist, dass ich das eben bei TikTok und Instagram hochgeladen hat. Das hat Millionen Views, das ist total viral gegangen. Und als ich mir die Kommentare am Anfang mal durchgelesen habe, da kam dann bei der alten würde ich auch abhauen. Jetzt googeln erstmal alle meinen Namen, wie ich aussehe. Ja. Aber bei der alten würde ich auch
abhauen. Lohnt sich positiv, kann ich
genau.
sagen.
Ach, oder wer ist dann auch so dumm und fängt mit einer Gerte ein Pferd ein? Die wissen halt gar nicht, also die sehen dann nur dieses Video, weil es viral geht und hauen dann erstmal alles raus, was denen dazu einfällt. Ne? Und über solche Kommentare kann ich mittlerweile drüber hinwegstehen. Beim Fernsehen ist es jetzt nochmal eine andere Nummer. Da brauchst du auch nur eine Gerte in der Hand haben. Und wenn das dann bei Vox gepostet wird, da werden wir auch auseinandergenommen. Wobei ich denke, guck doch erstmal, was machen wir für eine Arbeit? Und wie haben wir dem Pferd geholfen? Wie war es am Anfang? Wie war es am Ende? Und dann kannst du dir deine Meinung bilden und kannst auf uns zukommen, wenn du immer noch meinst, wir würden Tiere quälen oder irgendwas anderes machen. Und mir fällt es sehr, sehr schwer, dann da irgendwie das so aus dem Kopf zu bekommen. Also ich stehe da voll hinter, was ich mache, aber diese Nachrichten brennen sich so in mein Gehirn rein, dass ich, wenn es auch nur eine schlechte dann ist, darüber nachdenke, dann muss ich mich bei meinem Freund ein bisschen ausheulen. Dann sage ich wieder, ich schmeiß alles hin und werde Lehrerin, ich will nicht mehr, ne, auch wenn ich, also dann kommt aber der Gedanke, ich helfe ja aber auch und so viele sind dankbar und die schreiben dann auch immer, lass dir von
deinen Eltern das nicht sagen. Viel, ne?
Genau, und ich denke und denke und denke. Und ich zerdenke das dann und dann bin ich so down und dann frage ich immer, Mathis, und hast du das auch gelesen? Ja, und dann kommt
ja,
das Antwort.
Also, ich gehe da wirklich ein bisschen anders mit um. Ich sehe sowas, muss sagen, es ist wirklich sehr selten, dass wir
das
Hate kriegen.
Ja.
Das ist jetzt nicht oft so. Wenn ich sowas sehe, ignoriere ich das ehrlich gesagt einfach. Also ich lese mir das schon durch, guck, ist da irgendwie ein Hauch von, was ich mir annehmen könnte? Oftmals ist es so, dass ich lösche die Sachen auch einfach. Wenn jemand schon unter meinen Kommentaren was Dummes schreibt, lösche ich das halt. Und,
das ist ja dein Account.
Ist ja mein Account.
Ja.
Und dann ist das Thema für mich gegessen. Wenn ich merke, es spielt sich irgendwas so richtig krass auf und es wird da immer größer gemacht und so, dann gucke ich mir das auch lange an und überlege sehr lange, ob ich da irgendwie mal ein Statement zu geben müsste. Aber genau das ist das, was die Leute wollen. Die wollen dich angreifen und die wollen, dass du das jetzt noch groß machst. Den größten Fehler, den du machen kannst, ist dann, wenn irgendeine kleine Seite da irgendwas von dir postet und sagt, hier, du bist ein Tierquäler, dann wollen die ja, dass ich das jetzt in meine Story packe und das auch noch dann ein Feedback dazu gebe, mich äußere, damit die dann noch wieder mehr Reichweite darauf kriegen und das immer größer und hochgepusht wird.
Und?
Ist halt wie eine manche Werbestory.
Ja, ja.
Und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass sie, also dieser Streisand-Effekt da, ne? Ich habe auch das Gefühl, dass viele auch einfach sich selber als besser darstellen wollen.
Ja.
Also, ne, sich darüber profilieren nach dem Motto, ich weiß, wie es geht. Ja, und ohne, dass sie all das, was ihr mitbringt, eure Arbeit, euer Fleiß, euer Background, eure Authentizität, dass sie das besitzen und haben und kopieren könnten. Aber es ist oft, habe ich immer das Gefühl, wenn man das so liest, jetzt auch auf anderen Accounts, so die Motivation, dass man sich selber besser darstellen möchte.
Ja, man darf auch nicht vergessen, wir zeigen ein paar Minuten am Tag von unserem ganzen Tag. So, dann werde ich auch manchmal gefragt, wieso hast du denn Baloo halt nicht gemacht oder hat der was, den hat man ja zwei Tage nicht gesehen und ich denke, nee, der steht auf der Wiese und sein Bauch wächst, aber ist alles gut. So.
Hashtag Beefy.
Genau. Schön, ja. Schöner Begriff. Nee, aber also dann kommen wirklich so Sachen, wo ich denke, ja, ich zeige ja jetzt auch nicht wie auf Flatte gehe. Also meinen ganzen Alltag zeige ich jetzt nicht. So,
Und vor allem, wenn man das dann liest, dann denkst du mal so, ey, komm, lern erstmal schreiben.
Das ist
also,
echt brutal.
Dann brauchen wir da jetzt auch nicht eine große Welle von machen. Dann weißt du schon, was dahinter steht und dann lässt man es einfach ignorieren, blockieren, löschen, fertig.
Das Anonyme ist das Gefährliche, ne?
Ja.
Weil du kannst halt Pusteblume 98 heißen. Entschuldigung, wenn ihr immer so heißt. Hat jetzt keinen Bezug dazu, dass mir von der Seite mal geschrieben wurde. Aber so kann man heißen und dann schreibst du halt, Lisa, du bist doof. So, dann weiß ich, also wenn die vor mir stehen würde, ich habe ja auch Leute schon eingeladen, ne? Ich habe denen dann gesagt, Montag 13 Uhr bei uns am Hof, du kriegst dieses Pferd, um das es dann halt ging. Mach, zeig mir, wie ich es besser machen kann. Höre ich nie wieder was von.
Richtig.
Ja. So.
Ja, wir könnten stundenlang noch mit euch weiter plaudern. Also aus jeder Antwort ergeben sich tausende Fragen. Also ich bin sicher, ihr werdet das absolute Highlight unter anderem natürlich auch sein bei der Zelle Hengstparade, bei allem, was noch geplant ist. Ich freue mich drauf, werde auf jeden Fall kommen, euren Auftritt nicht verpassen. Und ja, zum Abschluss, Axel, nochmal ein Hinweis auch in eigener Sache zur Zelle Hengstparade. Jetzt schon mal Karten sichern, die ist vom 3. bis 5. Oktober wieder bei euch. Ganz wichtig, in Celle auf dem wunderschönen Paradeplatz. Ihr wart ja ein paar Jahre Corona-bedingt in Adelheidsdorf, was auch, finde ich, sehr, sehr schön war. Aber back home in diesem Jahr, die Celle Hengstparade. Und ihr habt ein Schauprogramm, ihr habt noch vieles andere geplant natürlich auch. Jetzt präsentiert ihr eure Hengste, es gibt drumherum alles rund um Reitsport, um Fahren, um Springen, Dressur. Und ihr habt auch diesen Ausstellungsbereich wieder dabei. Das habt ihr mitgenommen quasi aus Adelheidsdorf. Also Mode, Kunst, Schmuck. Es gibt Dinge für Hunde, für Pferde. Immer ganz gefährlich, wenn ich bei euch bin. Man findet immer was. Und es verhungert und verdurstet auch keiner. Richtig?
Ja, richtig. Und ich möchte mich bei Lisa und Mattes bedanken. Ihr habt gemerkt, ich habe heute nicht viel gefragt und nicht viel erzählt. Ich habe ganz gebannt zugehört und Lisa hat zwischendurch irgendwie dieses Wort authentisch benutzt. Und ich muss sagen, ich habe selten Menschen erlebt, die ihre Pferdeleidenschaft, ihre Liebe zum Pferd so sympathisch, so authentisch rüberbringen wie ihr beide. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, hier einfach zu sitzen, euch zuzuhören. Und wir haben in diesem Fall aufs richtige Pferd oder die richtigen Pferde beziehungsweise das richtige Showteam gesetzt. Ich glaube, es können sich alle nicht nur, die jetzt diesen Podcast zu Ende gehört haben, darüber freuen, dass sie ihn gehört haben, sondern auch auf euren Auftritt bei der Hengstparade.
Wir freuen uns auch. Vielen Dank.
Auf jeden Fall. Es ist nicht mehr lange hin und wir trainieren jetzt fleißig. Ich habe den Plan im Kopf. Mattes zieht mit.
So.
Sehr. Denkt sich vielleicht noch ein paar Sachen aus dafür.
Man hört den drohenden Unterton.
Genau.
Nee, gar nicht.
ganz, er wird nochmal kreativ und dann wird das bestimmt eine ganz tolle Veranstaltung. Wir freuen uns sehr darauf.
Vielen Dank an euch. Die Sitzplätze bei der Zelle Hengstparade kosten 50 Euro. Müssen wir ein bisschen technisch werden hier gegen Ende nochmal. Die Stehplätze kosten 20 Euro. Die Tickets gibt es an allen Vorverkaufsstellen oder online unter ticket-onlineshop.com. Einfach dann nach dem Landgestüt suchen. Und ja, wir freuen uns alle. Kommt vorbei, die Zelle Hengstparade, 3. bis 5. Oktober in Celle. Vielen Dank an euch und bis zum Oktober.
Ja, tschüss.
Danke, ciao.
Das niedersächsische Landgestüt Celle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestützelle.de.